Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 381. Heute mit dem Rückblick auf WWE Fastlane 2021. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, der ist zum einen der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Und der Christian Dürre von Computex auch dabei. Wunderschönen guten Tag.
Hallo.
So, ihr habt beide ja hier Preview-Dienst geschoben, der Alex und ich, wir haben den Predictions-Dienst geschoben und jetzt haben wir dann die Bestätigung, was wirklich passiert ist bei WWE Fastlane und was das für WrestleMania bedeutet. Da werden wir dann wahrscheinlich eher Richtung Raw Cross SmackDown rüber sprechen, weil da sind ja auch noch ein paar Fragen offen geblieben.
Ob der Event von uns ein Händlerkärtchen kriegt, das hört er jetzt. Ne?
Du glaubst gar nicht, wie gerne ich Baris Ferraris gucke.
Ey, lieb ich auch, ne?
Ey, furchtbar.
Doch, das ist voll furchtbar. Gut. Immer mit Opa und Oma geguckt und auch nee, so eine gute Serie.
Meine Eltern gucken das immer. Furchtbar.
Also, bei mir ist das immer das, wenn ich mal irgendwie mein Gehirn komplett ausschalten möchte, dann gucke ich das. Früher war das Wrestling, irgendwie das klappt nicht mehr ganz so, vielleicht ist Headlock dran schuld. Inzwischen ist es Baris Ferraris geworden, wo ich einfach so pupp aus und
gut ist. Alter Schwede.
Bei mir ist es GNTM.
Okay, wir driften hier nicht in No Holds Barred ab. Wir haben ja schon No Holds Barred Match auf der Card. Und genau, wir starten ja einfach durch. Erstmal natürlich die Frage, habt ihr live geschaut? Chris, hast du live geschaut?
Ich habe den Kickoff habe ich noch live geschaut. Oder vielmehr, ich habe währenddessen die ganze Zeit gelesen. Und dann, als das Match kam, habe ich live geschaut. Und als es vorbei war, habe ich ausgemacht und bin ins Bett gegangen.
Kai, hast du live geschaut? Es war ja immerhin eine Stunde früher diesmal, weil die Amerikaner ja ein bisschen früher dran sind mit der Zeitumstellung als wir.
Nee, habe ich nicht. Okay. Ich habe ganz normal heute im Laufe des Tages geguckt.
Genau, bei mir war es genauso. Ich habe es dann auch am Morgen mir angeschaut und das tut dem Event ja auch aber nicht.
Man muss dazu ja auch sagen, wenn ihr in dem Alter seid, dass ihr Baris Ferraris guckt, ihr geht halt auch um 7 ins Bett und steht dann morgens um 4:30 auf, ne? Also ihr konntet schon zeitig den Pay-Per-View gucken dann.
Im Augenblick stehe ich ja tatsächlich meistens so gegen 6 auf um den Dreh. Also, ja, das ist gar nicht so falsch leider, was du gerade sagst. Lass trotzdem mal hier dann in Richtung Kick-Off-Show gehen. Du hast es gerade richtig angesprochen, Chris. Da gab es ja auch ein Match. Ansonsten, was es da so an, ja, Geschichten gab, ist vielleicht eine Sache noch erwähnenswert. Und Kai, Shane McMahon hat sich verletzt. Surprise, weil wir wussten ja nicht genau, was wird denn jetzt mit Braun Strowman gegen Shane McMahon. Und man hat hier bereits in der Kickoff-Show so ein bisschen vermuten lassen, dass er sich ja verletzt hätte und dass er wahrscheinlich nicht antreten könnte.
Der Lump. Also, da hat er ja outsmarted den Stupid Express Braun Strowman. Großes Highlight. Ich hätte gern übrigens, dass aus der Headlock-Kasse jeder ein Stupid Express-T-Shirt bekommt. das ist so mein Hauptziel in diesem Podcast, das durchzusetzen. Ja, also man hat ja so ein bisschen damit gerechnet. Ich finde trotzdem, dass es sehr schlecht gemacht wurde mit diesem, ist das Match drauf, ist es nicht drauf, ja, nein, irgendwie ankündigen bei Raw und bei SmackDown und dann es nicht auf die Card packen, dann erst drauf, dann wieder runter. Also das war dann so ein komisches Hin und Her. Dann hättest du es doch die ganze Zeit bewerben können. Dann wäre dieses, oh, Shane ist aber verletzt, ich sag mal in Anführungsstrichen, interessanter gewesen.
Aber ich möchte noch kurz noch was zu dem T-Shirt sagen. Das möchtest du nicht, Kai, als Schalker. Denn Stupid Express nennt man natürlich auch den Sonderzug von Borussia Dortmund.
Ei, Mann. Ei, Shane. Ei. Shane, was waren die Connections?
Also, ich bin da ganz bei dir, Kai. Also, ich sehe es auch so, dass wir da einfach, das war nicht gut geplant. Also, wenn dann zieh's halt komplett durch, sag, das Match findet statt und dann baue es eben beim Pay-Per-View so auf, dass es dann eben nicht stattfindet und macht daraus einen Angle. Aber dadurch, dass der Kampf ja mehrfach da war und dann wieder weg war, hat man als Fan eigentlich eh schon emotional mit dem Ding abgeschlossen gehabt und gewusst, okay, das wird eh irgendwie nur eine Geschichte werden und wahrscheinlich kein Match. Insofern, ja, fand ich auch nicht ganz so ideal gelöst. Aber wir haben
wir haben ja was getippt, ne? Wie Shane McMahon Braun Strowman lächerlich machen wird. Und das ist jetzt nichts von eingetreten.
Möchte ich sagen, wir haben beide fehlgeschlagen. Ja. Was ich noch sagen möchte, machen wir daraus einen Angle, haben sich auch damals bei Jason Jordan gedacht.
Das stimmt. Ich habe viel zu gute Laune heute, ich merke das schon. Lass trotzdem mal hier in Richtung erstem Match kommen. Und das war der Kampf um die WWE United States Championship zwischen Riddle, don't call him Matt Riddle, dem amtierenden US-Champion, und Mustafa Ali, begleitet von Retribution. Und auch da gab es ja im Vorfeld bereits die Gerüchte, dass Retribution hier Geschichte sein könnten, weil da wurden ja schon die ersten Twitter-Profile bzw. Inhalte auch gelöscht. So, und wenig überraschend hat zum einen Matt Riddle seinen Titel hier verteidigt per Bro Derek vom zweiten Seil. Coole Aktion. Und danach gab es dann ein bisschen Schelte wieder von Mustafa Ali an seine Mannen und natürlich auch an Reckoning. Reckoning hat als erste die Halle verlassen, danach Slapjack. Und ich sag mal, wenn Slapjack schon geht, dann ist wirklich Holland in Not. Im Abschluss gab es dann noch den Double Chokeslam hier, die High Justice von Mace und T-Bar gegen Ali. Anscheinend Retribution-Geschichte. Auch da werden wir schauen, wie es da weitergeht. Bevor wir uns hier mit dieser Geschichte befassen, erstmal die grundsätzliche Einordnung dieses Matches. Chris, der Kampf an sich war ja eigentlich ganz gut. Ich fand gerade die Abschlussphase hier mit den vielen Kontern, die wir da gesehen haben, die hat mir recht gut gefallen. Was bei dir?
Der hat mir super gefallen. Also war eigentlich ein ziemlich perfektes Kickoff-Show-Match, weil es flott und unterhaltsam war und man so Bock auf weiteres Wrestling bekommt. Ne? Also eben genau das, was ein Kickoff-Show-Match darstellen soll. Und es sind halt zwei gute Leute. Man sieht sie ja nicht zum ersten Mal gegeneinander antreten. Von daher wusste man auch, dass das vermutlich ganz ansehnlich wird. Ja, und das wurde es auch. Also ein Ali gefällt mir einfach immer mit seiner Agilität und ich finde ihn auch als Heel gut, auch wenn er halt einfach super schwach dargestellt wird. Und auch da sah er hinterher wie der letzte Depp aus, dass er von seiner Versagertruppe da entweder alleingelassen oder noch vermöppt wird. Aber das Match selbst hat richtig Spaß gemacht, war ordentlich Tempo drin. Und ich muss einfach mal sagen, die Offensive von Matt Riddle ist einfach fantastisch. Die gucke ich mir so gerne an. Selbst wenn es einfach nur irgendwie ein Squash-Match ist, das sieht einfach alles glaubhaft und cool aus. Und die Übergänge seiner Aktionen sind geil und glaubhaft. Tolles Match, hat wirklich Spaß gemacht. Wäre Ali gleichwertig dargestellt worden und sie hätten noch mehr 10 Minuten gekriegt, hätte das ein richtig geiles Pay-Per-View-Match sogar sein können zwischen den beiden.
Das stimmt, aber dafür haben, glaube ich, beide aktuell noch nicht so das Standing irgendwo, ne? Also gerade Ali muss erstmal in die Position kommen.
Ja, Riddle überhaupt mal reinkommt, ne?
Genau, ja, das stimmt.
Ich muss übrigens noch dazu sagen, Kai und ich, wir hatten ja getippt, wie viele Kiffer-Anspielungen rund um Matt Riddle es geben wird. Ich glaube, Kai hat gesagt eine, ich habe gesagt 4 oder so. Und ich habe tatsächlich keine so richtig mitbekommen.
Das Backstage-Segment mit Nakamura, ne?
Wollte ich gerade sagen, ja.
Ja, hinterher das eine, ja. Also von daher.
Die Frage ist, wie viel sind das? Wie viel sind das gewesen? Sind's
eine große.
Ich dachte, es wären 2. Also einmal die Sache mit seinem Scooter und dann sein Lava-Flash, den er dann bekommen hat über Skeeter. Ich dachte, es wären vielleicht 2.
Ja, maximal 2, würde ich sagen. Aber ich glaube, dann muss ich schon sagen, dass der Kai da richtig getippt hat, ne?
Tja, also, weil ich halt nicht der Stupid Express bin, so wie du. Aber auch nochmal, also vom letzten Match, ich würde mir eigentlich auch mal wünschen, dass man die beiden mit so einem gewissen Standing oder in einer vernünftigen Fehde und nicht dieses irgendwie zusammengebaut auf Twitter und Raw Exclusive YouTube-Videos oder sowas. Und nicht mit der Retribution-Kacke gegeneinander. Weil die beiden haben irgendwie eine gute Chemie miteinander. Das Match hat an sich Spaß gemacht. Leidet so ein bisschen darunter, dass es keine Bedeutung hatte, auch wenn es um den Titel ging. Aber gerade aus der ersten Hälfte des Pay-Per-Views, wenn ich das jetzt mal mit zur ersten Hälfte zähle, war es sogar das beste Match, fand ich.
Ja, also ich hätte es lieber auf der Main-Card gesehen, als dieser Abfuck zwischen Apollo und Big E, der überhaupt keinen Spaß gemacht hat.
Oder das Darm-Tag-Match.
Oder ganz einfach vorbei war, als es anfing, Spaß zu machen.
Ja, das war ja auch eher ein Engel, muss man ja auch mal hier noch zur Ehrenrettung der beiden sagen. Kommen wir gleich drauf zu sprechen.
Wie Jason Jordan damals.
Alter. Also ich möchte hier ganz kurz eine Aktionsfolge noch hervorheben, weil die fand ich wirklich beeindruckend. Grundsätzlich haben die beiden eine tolle Chemie hier gehabt und der Flow, der wirklich hier auch im Match gewesen ist, war phasenweise wirklich geil. Und da gab es eine Aktionsfolge, da ist Ali vom zweiten Seil einen Tornado DDT gesprungen, wird dann erstmal in den Suplex, also im Backsuplex gefangen quasi, aufgefangen, wird hochgehoben, kontert das nochmal in ein Small Package, es wird gezählt, Matt Riddle rollt dann aber wieder zurück und hebt Ali quasi aus dem Small Package aus in den Fisherman's Buster. Fand ich total coole Geschichte. Das gab den Pin und aus dem Pin heraus direkt den Koji Clutch und im Nachgang.
Jo, stimmt.
Diese Geschichte dann auch mit dem Bro Derek, wo es ja auch dann hin und her ging und auch das fand ich sehr beeindruckend, wie Matt Riddle Ali dann ja quasi ausgehoben hat. Klar, Ali da kräftig mitgeholfen, damit das funktioniert. Trotzdem innovative Aktionsfolgen, die wir hier gesehen haben. Und die beiden haben schon gezeigt, was sie können. Und jetzt lass mal gerade hier zu dem Punkt kommen, den wir noch gar nicht so angesprochen haben, beziehungsweise nur so ein bisschen angedeutet haben. Es gab ja ganz offensichtlich hier den Split von Retribution. Ich hab's gesagt, erst ging Reckoning, dann ging Slapjack und dann gab's den Double Chokeslam von T-Bar und Mace gegen
den
Ali.
Den ich übrigens schon vor den Gerüchten und diesem Twitter-Zeug irgendwie gespürt hab, ne?
Kann man ja, auch in der Preview sagen, angesprochen.
Ne? Ja. Ja, wir auch.
Oh, sorry.
Das war jetzt, diese Krise war doch schon die ganze Zeit da. Die Frage war eben nur, wann würde es passieren?
Ich hatte volles Vertrauen in Retribution.
Wer ist denn jetzt hier, wen seht ihr jetzt hier, in welcher Position, Chris? Also, haben wir jetzt hier also setzen die vier sich jetzt ab, legen die dieses Retribution-Gimmick ab, macht Ali seinen eigenen Stall auf, ich sehe Ali derzeit eher als den Heel wirklich und die, die jetzt gegangen sind, quasi als die Babyface, weil sie sich ja von ihm losgesagt haben. Wie siehst du das?
Ja, aber es sind ja vier Leute und kämpfen die dann gegen Ali oder was? Oder kämpft dann einer von denen gegen ihn? Und wer? Er hat ja auch kein Standing oder so. Es ist irgendwie schwierig, ne? Ich denke mal, es wird irgendein Segment bei Raw geben, wo dann ganz klar wird, dass es das war. Und dann, wahrscheinlich Mia Yim in die Women's Division. Und der Rest teilt sich auch irgendwie auf. Ich glaube jetzt nicht irgendwie, dass es eine große Fehde oder sowas noch geben wird, weil, ja, wer von denen kämpft dann gegen Ali?
Slapjack,
das ist ja von der Größe her so der einzige, was dann irgendwie passen würde. Also ihn jetzt gegen Dominik Dijakovic zu stellen, da weißt du doch, dass er direkt eins aufs Maul kriegt, oder?
Kai, wie siehst du hier die Entwicklung, die da noch kommen könnte?
Also, um in eine andere Richtung zu gehen, könnte ich mir auch vorstellen, dass es so ist, ja, hier, jetzt habt ihr euch entwickelt, so, das wollte ich doch immer, jetzt habt ihr euch losgesagt und jetzt starten wir es richtig durch. Oh, könnte ich mir auch vorstellen, dass es in so eine Richtung geht.
Finde ich gar nicht so schlecht.
Ja, es wird, glaube ich, trotzdem weiterhin irrelevant sein, wenn ich ehrlich bin. Würd's aber wirklich lieber haben, dass man das Ding einfach auflöst. Ali macht sein eigenes Ding. Slapjack und Mace sind eh weg. Oder vielleicht macht so lange dann Dijakovic mit Dio Madden Tag Team. Also, weil diesen Double Chokeslam finde ich eigentlich ganz cool. Mia Yim ab in der Women's Division. Ja, und Slapjack halt tschüss.
Mal gucken, wo man den Kollegen hinstecken wird. Ja, ich sehe es aber ganz so ähnlich. Also, ich weiß auch nicht genau, was man jetzt hier aus der Geschichte draus machen wird. Also, Ali hat ja gezeigt, dass er durchaus Charisma hat, dass er auch durchaus reden kann. Bei den anderen glaube ich nicht, dass diese Gimmicks sie halt auch irgendeiner Art und Weise zum Sieg führen. Ich hoffe einfach, dass sie vielleicht auch jetzt einfach sagen, gut, wir lassen das jetzt hinter uns und machen jetzt einfach ihren eigenen Weg. Und legen die ganzen Retribution-Dinge ab, die Masken ab und sagen, Ali hat uns hier da und dahin geführt und wir sind jetzt wieder wir und wir gehen unseren eigenen Weg. Ich hoffe, dass man irgendwie so in die Richtung geht, weil diese Masken und so, das bringt ja auch keinen weiter, wenn man ehrlich ist.
Nee, also, und die sind auch echt scheiße. Ja. Gerade die Maske von Slapjack, die sieht aus wie die, in der einen Simpsons-Folge, wo Homer der Kuchenmann ist.
Ja. Das ist leider richtig. Aber wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und damit, glaube ich, können wir dann auch in Richtung Main Card springen. Und der Kampfabend von WWE Fastlane wurde ja eröffnet mit dem Match um die WWE Women's Tag Team Championship. Wir haben auf der einen Seite Nia Jax und Shayna Baszler, begleitet von Reginald, die amtierenden Damen Tag Team Champions. Und auf der anderen Seite Bianca Belair und Sasha Banks, die ja auch bei WrestleMania aufeinandertreffen werden. Bianca Belair hat ja, ich habe was gesagt, wenn wir schon bei Sims sind, Dishishish gewählt und so. Hat ja Sasha Banks ausgewählt. Und Ich fand dieses Match als Opener komplett an der falschen Stelle der Card. Es hat nichts dazu beigetragen, dass man Lust auf das Match, auf den Event gehabt hat. Ich fand es eine ganz merkwürdige Konstellation, dass sich ja hier Nia Jax und Shayna Baszler die ganze Zeit noch so ein bisschen in den Haaren gehabt haben. Bianca Belair, die dann längere Zeit isoliert worden ist, ehe sie dann zu Sasha Banks einen Hot Tag gemacht hat, dann Reginald, der eingreift. Es gab ganz kurzen Moment der Unachtsamkeit, wo er dann Sascha auf Bianca, nee, umgekehrt, bei Bianca auf Sascha geschubst worden ist, während die Bankstatement angesetzt hatte. Und daraus ergab sich dann eben die Niederlage hier für die Herausforderer und daraus der Twist von Bianca und Sascha. Ich sag's ehrlich, mir hat dieses Match überhaupt nicht zugesagt. Ich fand, das war langweilig, es war zu lang für die 9 Minuten, die es gewesen ist. Und danach kam mir eigentlich erst so der Engel, der die ganze Sache in Fahrt gebracht hat.
Ich spare mir den Gag.
Ja. Alter, echt.
Da merkt man einfach mal, wie oft Olaf Engel sagt.
Ja.
Also ich gehe noch mal einen Schritt weiter und sage, dass das Match komplett scheiße war.
Der Engeltrick.
Ja, genau. Der Engeltrick, stark. Nee, das war wirklich nicht rund, gerade am Anfang. Das war so holprig, was da gemacht wurde. Und also wie gesagt, Shayna Baszler war mal besser. Sie war mal viel, viel besser. Und eine Bianca Belair ist ja auch nicht schlecht. Und dann stolpern die da beide irgendwie so durch den Ring und die Aktionen gehen nicht durch und da ist kein Fluss drin. Und auch diese Story, die ist doch so unglaublich dumm erzählt. Also das wäre ja auch schon wieder was für Braun Strowman. Also dieses Bianca Belair springt vor Sasha Banks, weil Nia Jax kommt rein. Ich sag mal so, Nia Jax kann man jetzt schwierig übersehen. Und dann sagt sie, ja hier, ich hatte das doch alles, was mischst du dich ein? Ist dann sauer, dass sie auf die drauf fällt, als hätte sie nicht mitbekommen, dass Belair geschuppt wurde. Ich finde Schuppen auch ein richtig dummes Wort. Also das ist so die billigste Lösung, so die wirklich die erstbeste Idee genommen, schlecht umgesetzt. Also das, jetzt hat man doch auch keinen Bock auf die Fehde. Also, die war doch eh schon egal zwischen Banks und Belair. Und jetzt ist halt so mit den billigsten Mitteln aufgebaut, nennen wir es mal, aufgebaut worden. Das war einfach schlecht.
Chris, wie siehst du hier diesen letzten Teil des Matches? Ich glaube, das ist ja eher auch das, was letztlich am wichtigsten ist. Also diese ganze Geschichte, was Kai schon gerade angesprochen hat, diese Zerwürfnis zwischen Bianca und Sascha, die ja bis dahin gut zusammengearbeitet haben und hier die Champions ja auch in Bedrängnis gebracht haben. Also es gab dann im Nachgang ja die Diskussion, es gab ja auch nur Ohrfeige und dann ist Bianca ja wieder eingefallen, ach ja, hier, WrestleMania steht ja auch noch an. Ich tue mich da sehr schwer mit der Fehde, auch obwohl jetzt ja theoretisch so ein bisschen Heat hier drin sein sollte, irgendwo in der ganzen Geschichte. Aber ist es das?
Nee, also erstmal komme ich zu dem wichtigsten Punkt bei diesem Match. Kai und ich haben ja auch hier Bonusfragen getippt.
Ach ja, da hast du recht gehabt, ne?
Ja, er hat gesagt, Sasha Banks Ansatz ist nachgefärbt, Pay-Per-View-Time. Und ich habe gesagt, Fastlane ist nicht wichtig genug, das kommt zu WrestleMania. Damit habe ich recht gehabt. Wir haben beide gesagt, Reggie bleibt bei Nia Jax. Damit gibt's einen Punkt für mich und es ist wieder ausgeglichen. Ansonsten, ja, Match, was ihr gesagt habt, also braucht man jetzt nicht groß irgendwie Zeit für verschwenden. Das Aftermath, ich muss sagen, ich finde beide in dieser Fehde so unausstehlich und unsympathisch. Da ist für mich null Heat drin. Die gehen mir beide auf den Senkel. Und Bianca Belair, die ja eigentlich noch eher das Face sein soll als Sascha, nervt mich am allermeisten. Und als sie diese Backpfeife bekommen habe ich echt kurz gejubelt. Weil ich fand, das war so verdient, weil die mich mit ihrer ganzen Art so nervt. Und ich glaube aber nicht, dass es das ist, was WWE eigentlich bezwecken will. Deshalb, ich sag's einfach mal, also diese ganze Fehde geht vollkommen in die Hose. Und ich habe auch keine Lust mehr auf das WrestleMania-Match. Ich hoffe, es ist relativ kurz.
Und das wird einer der Main-Events werden. Warte mal ab.
Jo.
Ja, leider. Ich hoffe trotzdem, dass es nicht länger als 10 Minuten geht.
Das kannst du vergessen. Also rechne da mal mit 15 bis 20. Also
glaube ich auch.
Das wird ein größeres Ding werden.
Ey, ihr seid halt wirklich so Hoffnungstöter, ne?
Ja.
Lass mich mal in meiner kleinen Welt. Ich hoffe, es wird einfach ein 10-Minuten-Ding. Und dann hat sich die Sache. Es ist, also diese ganze Fehde ist gequirlte Scheiße.
Mich hat auch hier die Mimik von Sascha, nicht von Sascha, von Bianca extrem gestört. Also sie wirkte ja da fast schon wie ein lebendes Meme irgendwo. Und das hat überhaupt nicht gepasst. Ich weiß auch nicht genau, welche Richtung man da mit ihr gehen möchte, aber für mich klickt das zu keiner Sekunde und passt auch zu keiner Sekunde. Und wie gesagt, es gab noch einen Reginald, der noch eingegriffen hat. Und auch da wird man ja dann anscheinend im weiteren Verlauf noch ein bisschen eine Geschichte drumherum stricken. Naja, also
vielleicht es ist ja noch ein Fatal Four-Way.
Glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht.
Lassen wir das hier erstmal so stehen. Also auch da werden wir dann ja Richtung SmackDown sehen, ob es dann vielleicht doch noch ein bisschen emotionaler wird und ob vielleicht Sascha und Bianca doch noch irgendwo sowas wie Chemie miteinander aufbauen. Weil wir haben es vor einigen Monaten schon gesagt, irgendwie auf dem Papier hat man gedacht, das müsste doch auch eine geile Fehde werden und eine geile Geschichte werden. Irgendwie passt es überhaupt nicht zusammen. Da klickt es gar nicht zwischen den beiden. Und auch die erste Konfrontation jetzt hat überhaupt nicht geklappt in meinen Augen. So. Machen wir weiter. Es gibt danach ein kurzes Backstage-Segment, wo wir Shane McMahon sehen, der hier aus dem Medical Room irgendwo kommt, mit einem dicken Eisbeutel auf dem Knie, und er trifft dann eben Elias und Jackson Ryker. Elias sagt, Mensch, ich will doch endlich mal hier bei WrestleMania auftreten, ne? Ich will jetzt hier wieder vor Publikum performen, und dann sagt Shane, hey, ja, coole Idee, und ich hab da was für euch, und das ist dann der große Cliffhanger, und da muss man Mastermind für sein, um zu wissen, was dabei dann später im Verlauf rauskommt. Wir setzen die Card erstmal fort mit dem Match um die WWE Intercontinental Championship zwischen Champion Big E und Apollo. Ja, kurzes, knackiges Ding, in dem erst Big E dominant dargestellt wird, vor allem mit den Splashes draußen, ein Apollo, der sich zurück ins Match kämpft, auch da mit ein paar Aktionen, und dann mit einem ganz merkwürdigen Roll-Up ein Roller, Kugel, rund, irgendwas im Ring umher, und auf einmal wird bis drei durchgezählt und Big E gewinnt das Ding, und es fühlt sich so an, wie Kai auch mich gefragt hat, war das geplant, Kai?
Ja, also du hast es ja auch geschrieben, dass es halt schon geplant war, aber ich glaube trotzdem, dass es nicht so geplant war, wie es da aussah. Weil das sah irgendwie so aus, als würden irgendwie beide als wären beide Schultern unten. Und die Refin, also, und der weibliche Ref, hat dann irgendwie durchgezählt. Also, das sah unrund aus. Also, ich kann mir dann schon vorstellen, dass es irgendwie so ein komisches Screw-Up-Finish sein sollte, aber das sah nicht richtig aus. Und ich glaube auch nicht, dass es genau so geplant war. Und damit war ich dann auch irgendwie nicht zufrieden, weil das Match hat Spaß gemacht. Das ging direkt los. Du hast gemerkt, okay, da ist wirklich eine Fehde irgendwie bei. Und Big E hatte Bock, war irgendwie on fire, zeigt irgendwie sofort diesen Spear nach draußen, zeigt die Splashes. Und ich habe mir gedacht, wenn die beiden das jetzt so 10 Minuten lang durchknallen, am Anfang erklärt es diese Dominanz von Big E und dann das Comeback von Apollo. Und ab da hat es ja angefangen, wirklich Spaß zu machen. Da war es dann erst so ein bisschen Trash-Talk auch von Big E dabei. Hab ich mir gedacht, so okay, jetzt noch mit diesem Feuer, was dann irgendwie anfängt, noch so, weiß nicht, noch so 5 bis 10 Minuten, das könnte ein cooles Ding werden. Und dann gab es irgendwie dieses komische Finish. Und dann war ich ja auch angenervt von dem Match, wenn ich ehrlich bin.
Und den Beatdown, den müssen wir gleich natürlich auch noch besprechen. Genau. Ich glaube, Chris hat eine andere Meinung zum Match. Ich bin ziemlich da, wo Kai ist. Ich fand das bis dahin auch kein schlechtes Match. Aber Chris sieht's anders.
Schlecht nicht, aber ich finde, das hatte null Match los, ganz ehrlich. Also, es fing an, sie gehen aufeinander los. Und ich denke so, geil, jetzt hier ein schöner, ausgeglichener Kampf mit offenem Visier. Und dann dieses Trash-Talk und die Dominanz von Big E. Ich fand, das war viel zu lang. Das wirkte, als wäre Apollo der letzte Schwächling. Und dann kommt sein Comeback und Big E kann nichts entgegen sein. Also wirklich gar nichts. Das war irgendwie, da fehlte mir irgendwie, dass man sieht, dass es noch ein Kampf ist. Das war halt, okay, jetzt machst du mal die ganze Zeit deine Moves, jetzt machst du mal die ganze Zeit deine Moves. Kein Matchfluss, hat überhaupt nicht mehr gewirkt wie das, was es am Anfang ja versprach eigentlich. Und dann kommt halt dieses seltsame Finish zustande. Ich sag's ganz ehrlich, da fand ich den Opener unterhaltsamer als das hier.
Nö. Also hier, das sehe ich auch gar nicht so sehr als Match. Also ich finde das, was da.
Ja, klar, es ist ein Engel, aber du siehst es erstmal als Match und danach siehst du, dass es ein Engel ist. Und als Match fand ich's richtig kacke.
Nee.
Und wie gesagt, da war null Matchfluss, meiner Meinung nach. Und das Einzige, worauf ich noch gehofft habe, war, weil Entrance haben wir beide ja falsch getippt.
War ja enttäuscht.
Komplett unspektakulär.
Aber Mania kommt.
Und ja, hoffentlich. Und dann hinterher beim Beatdown habe ich einfach nur gehofft, dass er seinen Speer holt. Denn das war die. Also bitte.
Hat er aber nicht.
Wie kann man denn bitte, wenn man den Speer da hat, mit unten noch dieser komischen dicken Bratpfanne da dran, ja? Ja? Wie kann man den dann nicht einsetzen, damit ich einen Punkt kriege? Dadurch steht es jetzt 2-1 für dich, Kai.
Ja. Habe ich übrigens auch erwartet, dass hier der Speer und diese Kugel da unten noch zum Einsatz kommt, weil das bot sich einfach so an. Also ich habe auch eher gedacht, dass das ein DQ-Finish wird oder sonst irgendwas. Sei es drum. Also das Finish wirklich merkwürdig und fühlte sich dadurch auch flach an einfach. Den Beatdown dann im Nachgang fand ich wiederum ganz gut, weil man hat natürlich dadurch einen Apollo ja auch zumindest nicht geschwächt, so im Großen und Ganzen. Und ich glaube, das war der Sinn hier hinter. Man wollte dieses Match irgendwie auf die Pay-Per-View-Card bekommen, als Fortsetzung der Geschichte. Man wollte Apollo nicht komplett verlieren lassen, weil dann hätte er eben noch eine Niederlage gegen BI eingesteckt. Man will das große Match bei WrestleMania.
Er hat doch eine Niederlage eingesteckt.
Ja, aber du weißt, was ich meine. Er hat ja danach noch
auch immer auf die Fresse bekommen.
Ja, aber er hat ja dann noch den Beatdown gestartet. Ja. Und das Bild, was dir hier im Kopf bleiben soll, ist, dass Apollo Crews mit dem Fuß auf der Brust über Big E triumphiert und hier der Sieger eigentlich ist. Auch wenn er durch so einen Ref-Screw-Up oder was auch immer Screw-Up hier verloren hat. Das ist doch die Geschichte, die hier sein soll. Und er hat ja auch, das finde ich übrigens auch wichtig, noch gesagt, dass das hier nicht vorbei ist. Das finde ich auch so wichtig, weil er ist dann der Mann, der Mensch hier in der Runde, der quasi schon die Fortsetzung einfach festlegt, weil er es kann. So, das ist so meine Theorie dahinter.
Ich habe auch Bock auf ein vernünftiges Match zwischen den beiden.
Ja.
Also bei Mania. Also, wie gesagt, ich hab da trotzdem Bock drauf.
Ein vernünftiges Match habe ich auch Bock drauf. Ja, hier, das hier bleibe ich bei, war nix.
Dann sind wir da sehr konträrer Meinung, aber ist ja auch mal ganz schön. Machen wir weiter mit dem nächsten Match. Da geht's dann eben. Ach nein, wir sind noch gar nicht beim nächsten Match. Wir haben noch das fantastische Old Spice Segment hier. Eieiei.
Ja. Also ich sag mal, war bis zu
Spice-Verkäufer jetzt auch Champion.
Yes. Ich bin ganz ehrlich, war bis zu dem Zeitpunkt das zweitbeste Match. Also erst kommt das Pre-Show-Match, dann das Old Spice-Match. Ja.
Stimmt.
So, also wir können ja ganz kurz zusammenfassen, was hier passiert ist. Also wir haben auf jeden Fall einen doppelten Titelwechsel gesehen, weil ja dann auch der Old Spice Werbemensch hier versehentlich im Durcheinander R-Truth gepinnt hat und dann R-Truth sich den Titel wieder zurückgeholt hat. Naja, ich sag mal, wir haben schon schlimmere Werbeeinblendungen gesehen als das, aber insgesamt trotzdem etwas merkwürdig und schwierig.
Ja, naja. Es ist auch nur eine Stufe über dem Colonel-Match von KFC, würde ich mal sagen.
Zum Beispiel. Haben wir schon dutzendfach gesehen. Es ist aber auch nicht eine schlimmere Art, Werbung zu platzieren, als wenn du dir irgendwie Ultimate Fighter anschaust und die armen Herren müssen sich ständig die Beine rasieren, weil sie irgendwie Gillette unterbringen müssen. Ne? Also, das hat's auch in irgendeiner Staffel gegeben und das hat mich sehr verstört. Aber lass hier erstmal dann wirklich weitermachen, weil da ist ja noch einiges, was wir hier haben. Wir haben dann im Anschluss, wenig überraschend, den guten Elias hier im Ring und er wird von Shane McMahon angekündigt. Er übernimmt hier eben den Platz von Shane und wir bekommen ein Match zwischen Elias und dem guten Braun Strowman. Ich sage nicht Stupid Express. Ja, Kai, war ein Squash, ne?
Ja, war ein Squash. Wie gesagt, ich bin kein Fan davon, wie man diese Sache mit der Ankündigung gelöst hat. Bin aber trotzdem davon überzeugt, dass es die bessere Entscheidung ist, jetzt einfach das Match so dann auf WrestleMania zu schieben, weil da gehört's auch hin. Unabhängig davon, wie dumm die Feder aufgebaut ist. Ich habe prinzipiell trotzdem Bock auf ein Match zwischen Braun und Shane, weil ich glaube, da können ein paar witzige Spots bei rumkommen. Von daher, ja, das Ding hier abhaken war in Anführungsstrichen irrelevant. Fehde geht morgen bei Raw weiter, heute bei Raw weiter. Und dann ist das Thema durch und dann sehen wir die beiden bei Mania. Shane springt irgendwo runter, Braun schmeißt irgendwas um und dann sagen wir im Endeffekt, wenn es nicht zu lang war, war doch witzig.
Und wir werden garantiert sagen, Shane wurde zu stark dargestellt. Da kann ich dir auch schon mal Brief und Siegel drauf geben, dass das kommen wird.
Ja, aber Shane ist auch sehr stark.
Ja, natürlich. Hallo. Chris, möchtest du was zu diesem Ding sagen? Weil es gab ja noch nicht mal eine richtige Story-Fortsetzung irgendwo. Also Shane McMahon war ja dann vom Erdboden verschwunden, kaum dass das Match losging. Und es gab ja keinen wirklichen Payoff hier. Braun Strowman hat gewonnen. und das war's.
Es waren zwei Sachen, mit denen ich gerechnet hatte. Also er labert da mit Jackson Ryker und Elias und hat die beide da, so, beides sind jetzt auch relativ kräftige Typen, würde ich mal sagen, ja. Warum sagt er nur zu Elias, ja, du nimmst jetzt meinen Platz ein? Warum sagt er nicht einfach, hey, okay, ist jetzt ein Handicap-Match, haut den Doofen.
Ja, macht eigentlich mehr Sinn, ne?
Ja, er hätte mehr Sinn ergeben. Also für jemanden, der angeblich so schlau ist wie Shane McMahon.
Aber der ist aber auch ein Geschäftsmann. Der ist auch ein Geschäftsmann und der will nur einen von den beiden bezahlen.
Ja. Ja. Ich glaube tatsächlich eher, sie braucht noch irgendwas für Raw morgen und da ist dann Jackson Ryker dran.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja. Und womit ich auch gerechnet hätte, dass nach dem Match noch irgendwas mit dem grünen Schleim kommt. Oder irgendetwas, dass Shane zumindest das Mikrofon nimmt und sagt hier, Braun Doofman, du bist dumm, fang mich doch, miep, miep. Ja, aber, ja, also auch so, das war, die Card war komisch aufgebaut. Also ich hatte nach dem, auch wenn natürlich der Beatdown Sinn gemacht hat und so von Apollo, ja, klar, wird weitergeführt. Aber dieses Finish, das hat irgendwie einen so hinterlassen, so, ja, okay, war jetzt ein Engel. Und dann kommt das, wo du auch irgendwie so einen Engel hast, der dann aber auch ins Nichts läuft quasi. Das war irgendwie, ja, komische Phase an so einem Pay-Per-View, dass du das dann eben bei zwei Segmenten hast, hintereinander quasi.
Also muss auch sagen, bis hierhin hatte ich sehr wenig Spaß mit dem Event, bis zu diesem Zeitpunkt.
Mhm. Ja. Aber ich muss dazu sagen, also ich bin auch hier mit den Erwartungen drangegangen, dass es eigentlich eher eine größere Weekly ist, dass man das hier auch wirklich nutzen würde, um größtenteils eigentlich Stories voranzutreiben. Gerade so die Mid- und Undercard, die hat sich ja irgendwo dafür angeboten. Auch das nächste Match, was wir dann gleich besprechen werden, das geht ja in dieselbe Richtung. Hier bei Braun gegen Elias wolltest du einfach mal Braun aufgebaut haben, damit der nach seiner Schmach bei Raw, nach dem grünen Schleim, den man sich 3 Tage aus dem Bart gekämmt hat, dass er da so ein bisschen wieder aufgebaut wird. Und dann kann es eben jetzt Richtung WrestleMania irgendwie ein bisschen zwischen Shane und Braun hin und her gehen. Aber wirklich was gegeben und hat's mir nicht, und vor allem eben auch, dass dann die Sache mit Shane im Nachgang nicht nochmal aufgedröselt worden ist und dass der sich noch nicht mal irgendwie gezeigt hat in irgendeiner Art und Weise, das war dann schon recht enttäuschend. Kommen wir dann zum nächsten Segment, was wir haben. Wir sind Backstage und da sehen wir zum einen, ja, Shinsuke Nakamura, der sich hier warm macht für sein bevorstehendes Match. Wir sehen aber auch Matt Riddle, der auf seinem Scooter ankommt und dann ihm erstmal eine clevere Business-Idee hier verklickert. Ich habe mir aufgeschrieben, Pimp My Scooter, weil er so viel merkwürdiges Blabla durcheinander geredet hat, dass ich mir jetzt nicht alles notieren konnte. Und dann hat Shinsuke Nakamura gesagt, ja, interessante Idee. Und dann ist Matt Riddle in die nächste Dimension abgedriftet von seinem Cousin Skeeter, der Scooter gefahren ist und ich habe keine Ahnung was. Und als er dann, als man dann wieder zurückschneidet quasi und zurückfährt aus dem Bild, dann ist Shinsuke verschwunden und ja, Matt Riddle steht dann allein da und sagt, ach ja, du willst wahrscheinlich deinen Scooter holen, coole Idee, und fährt dann weg. Und dann taucht Shinsuke wieder auf aus dem Hintergrund. Also Kai, ein bisschen Stoner-Humor war dann doch wieder dabei.
Ja, also ist halt die Frage, ob es jetzt irgendwie cool ist, den US-Champ so darzustellen. Ich find's manchmal trotzdem ganz witzig, wenn ich ehrlich bin. Auch wie eiskalt Matt Riddle das durchzieht. Das holt mich halt auch irgendwie immer ab.
Das war jetzt aber auch zweideutig, oder?
Ja, wir haben auch nochmal einen Stoner-Gag reingebracht. ja, also, wie gesagt, es gibt mal witzige Segmente, mal weniger witzige. Also, wie gesagt, auch diese Bronuts fand ich teilweise auf eine Art witzig. Solange man es nicht übertreibt, ey, dann lass doch auch einfach mal Sachen witzig sein, solange sie nicht zu dumm sind.
Ich fand's übrigens hier auch ganz lustig. Irgendwo, ich weiß nicht genau wieso, aber es ist, Matt Riddle ist da doch noch irgendwie so recht sympathisch dabei. Und
also durch seine Art, ne? Ja, also er macht da irgendwie viel. Also das ist im Endeffekt ein dummes Segment, aber Matt Riddle macht daraus irgendwas.
Ja. Chris, möchtest du dazu noch was sagen?
Nee.
Okay. Dann kommen wir zum nächsten Match. Ich habe es gerade schon angesprochen. Shinsuke Nakamura hat sich warm gemacht und macht sich dann auf dem Weg zum Ring als guter Shinsuke wieder. Und er tritt natürlich gegen Seth Rollins an. Und die beiden liefern sich hier ein recht solides Match, wo beide dann auch ihre Trademarks entsprechend zeigen können. Am Ende ist es dann aber trotzdem Seth Rollins, der wenig überraschend hier den Sieg davon fährt und den Shinsuke Nakamura per Curbstomp besiegt. Und Seth Rollins hat hier sogar, was ich ganz witzig fand, versucht, Shinsuke Nakamura ja in den Swing zu nehmen, weil er ja diesem 22 Mal, wo Cesaro ihn so oft gesprungen hat, irgendwie hinterher hängt. Chris, Matchqualität, Matchgeschichte.
Matchqualität fand ich ordentlich, aber es hat mich nicht wirklich vom Hocker gerissen oder mitgerissen, dieses Match. Mag daran gelegen haben, dass man eigentlich wusste, dass Seth Rollins das Ding gewinnen wird. Aber auch irgendwie so, es fehlte mir teilweise auch wieder ein bisschen an Matchfluss. Es waren coole Sachen dabei, du hast gerade schon gesagt, der Cesaro-Swing-Ansatz, der dann quasi auch dazu geführt hat, dass ein Shinsuke einiges von seiner Offensive auf einmal durchbringen kann und Seth Rollins kurzzeitig ins Hintertreffen gerät.
Ja.
Aber es waren so, ich weiß nicht, es kam wieder nicht so richtig. Es hat nicht so richtig Klick gemacht. Da hat der gute Kai recht gehabt. Der hat in der Preview ja schon gesagt, man denkt sich bei Nakamura so oft, das Match wird richtig geil. Und dann ist es einfach immer, jo, ist schon ordentlich, aber es fehlt was. Und ja, das war auch wieder meiner Meinung nach hier der Fall. Das hätte noch besser sein können.
Ja, ich fand auch, das ist nie so in diesen berühmten zweiten Gang gekommen. Das hat ja keinen Gang hochgeschalten. Und da hat man sich ein bisschen geärgert, weil das war alles gut und das war auch alles solide. Und das Problem hast du ja auch häufiger, finde ich, bei Rollins-Matches, wenn man sich die anguckt. Das ist alles ordentlich, aber so, dass du jetzt sagst, okay, jetzt bin ich drin, jetzt ist das geil, jetzt habe ich irgendwie Bock, jetzt ist da Spannung drin, das kommt irgendwie nicht. Also ich finde es auch trotzdem irgendwie ganz cool, dass dann Rollins nochmal versucht hat, so ein paar neuere Aktionen zu zeigen, wie diesen ich hake meinen Fuß ein und tritt zurück Move, auch wenn er so ein bisschen holprig aussah. Ich mag es irgendwie, wenn gerade Wrestler, die schon längere Zeit dabei sind, nochmal so neuere Aktionen versuchen. Mochte nämlich auch diesen Neckbreaker-Ansatz, wo er Nakamura erst gedreht hat und dann einfach den Ellbogen gegen den Hinterkopf zeigt. Sowas mag ich, weil ich sag mal, so Slingblade und diese Falcon Arrow und sowas alles kennst du ja schon. Und dann so ein bisschen neuere Sachen rein mag ich immer. Auch Nakamura, es ist halt, wie Chris gesagt hat, ne? Das ist alles okay und alles solide, aber nicht, wo du sagst, oh geil, jetzt bin ich drin im Match.
Was ich aber extrem geil fand, die Aktion möchte ich noch hervorheben, wo Seth quasi an den Seilen stand, Nakamura flutscht ihm durch die Beine und führt da gleichzeitig diesen German Suplex nach hinten aus an Seth. Der sah extrem cool aus.
Ja, den mag ich auch immer, wenn er den macht.
Ja. Das sah diesmal auch richtig, richtig gut aus, fand ich, weil da hat es dann irgendwie gestimmt, weißt du, Seth ist ja auch eigentlich ein super Wrestler, dass es da dann in dieser Aktion hat das so gut geklickt, diese Aktionsabfolge, da hat
alles, was aber ein schöner Konter war.
Genau, dass es richtig gut aussah und dann siehst du diese Abfolge und denkst so, ja, warum ziehen sie das nicht weiter durch, ne?
Ja, also ich pack das auch in die Kategorie gutes Mid-Card-Match, aber hier fehlten einfach ein bisschen Emotionen, weil du genau gewusst hast, Shinsuke Nakamura war hier nur ein Aufbaugegner für Seth Rollins. Seth Rollins ist in der Fehde mit Cesaro, Shinsuke Nakamura war ja irgendwie so der logische Stellvertreter, wenn man die beiden nicht schon wieder hier im Ring miteinander haben möchte. Entsprechend, du wolltest ja auch irgendwie Seth Rollins doch mal präsentieren. Die Story hier hat man ganz gut verkauft, auch mit diesen 22 Times, dass dann Seth Rollins am Ende den Sieg davon trägt, weil er eben dann doch die größeren Waffen dabei hat, irgendwie mit dem Curbstomp. Das hat für mich gepasst. Ich fand es in Ordnung, aber mehr eben leider auch nicht, weil ich bei beiden nicht irgendwie emotional verhaftet bin. Und das ist so ein bisschen was hier fehlt. Shinsuke Nakamura war dafür viel zu lange, einfach viel zu egal. Den hat man zuletzt recht holprig wieder zum Babyface und vor allem recht holter die Polter, so wollte ich sagen, zum Babyface aufgebaut. Und Seth Rollins ist gerade wieder zurückgekehrt, ist ein guter Heel. Aber man wusste einfach, dass Seth Rollins hier gewinnen würde. Das hat so ein bisschen von der Wucht dieses Matches weggenommen, aber technisch und von der Geschichte her war das hier absolut okay. Auf jeden Fall, Seth Rollins gewinnt das Ding und wird dann wahrscheinlich bei WrestleMania auf Cesaro treffen. Machen wir weiter.
Moment. Ja. Was man vorher nicht wusste, wie oft Seth Rollins heelisch in die Kamera lachen wird.
Hat er fast gar nicht, oder?
Da hat Kai gesagt einmal, ich habe gesagt dreimal. Und wenn ich nicht mal irgendwie was übersehen habe, dann hat er tatsächlich nur in der Kickoff-Show, als er interviewt wurde, heelisch gelacht. Deshalb, Kai
Punkt
hat
für
recht.
Mich.
Punkt für Kai, es steht 3-1 für den Essener Ehrenmann.
Ja.
Okay. Endlich gewinnt nochmal ein Schalke.
Eben.
Ich finde es aber schön, dass ihr das hier durchzieht mit den Bonus-Tipps, die ihr beiden
sicher
abgegeben habt.
Ja, natürlich.
Walter und nicht die einzigen Schalker, die gewinnen.
It's funny because it's true.
Ja.
Aber wir können direkt weitermachen, denn das nächste Match ist ja das No-Holds-Barred-Match, der Heavyweight-Clash zwischen Drew McIntyre und Sheamus. Und damit wir uns danach direkt aufs Match konzentrieren können, sag ich mal, da haben wir ja auch getippt, ob Bobby Lashley in irgendeiner Form involviert sein wird. Da hat Kai gesagt, nein. Ich habe gesagt, ja, er kommt ganz zum Schluss. Punkt für Kai also wieder. Aber ich habe dafür gesagt, dass ein Kommentatorentisch zu Bruch geht, was Kai nicht gesagt hat. Und deshalb kriege ich auch noch einen Punkt. Es steht 4-2.
Und es gab leider keine National Weapons.
Richtig, die National Weapons hast du ja noch angekündigt. Ja, ja. Dafür müssen wir dir eigentlich wieder einen abziehen.
Niemals. Es gab keine Shillelagh.
Also, du hast gesagt, die schlagen sich für den Dudelsack.
Ja, ey, war eine legitime Idee.
Ich meine, es gab ja zumindest schon mal Anspielungen, wenn man hier Drew McIntyre und seine Braveheart-Kriegsbemalung.
Genau. Freedom.
Ja.
Ja, aber er hätte zumindest mal da sich den Rock hochziehen können, ja. Und dann schießt Sheamus ihm einen Pfeil in den Arsch oder so, ja.
Also, ich hätte gern gesehen, dass Drew McIntyre hier auf ein Pferd zum Ring gekommen wäre und dann erstmal eine Rede gehalten hätte.
Oh ja, oh ja.
Wenn schon, denn schon. Nein, aber die beiden standen sich jetzt ja schon diverse Male bei Raw gegenüber und haben sich ja auch immer ordentlich auf die Moppe gegeben. Und genau das ist ja auch das, was man hier von dem Match erwartet hat. Und ich glaube, das hat dieser Kampf auch gehalten. Wir haben die Kendo-Sticks gesehen, wir haben den Brawl nach draußen gesehen. Ein Sheamus fliegt durch die LED-Bildschirme hier mit allerlei Feuerwerk. Es geht noch durch das Kommentatorenpult per White Noise. Es gibt ein Future Shock DDT auf so ein Bruchstück vom Kommentatorenpult. Also da war einiges dabei. Und wenn ich dem Match hier etwas ankreiden müsste, dann zum einen, ich fand, das war manchmal ein bisschen viel Wartezeit zwischen den Aktionen. Ich fand auch hier war der Matchfluss ein bisschen zäh und dass dann ein Drew McIntyre am Ende wieder so ein bisschen wehmütig, traurig, den Tränen nahe da am Richtung WrestleMania-Logo schaut, das war mir dann ein bisschen zu dick aufgetragen, muss ich sagen.
Sein Rücken hat wehgetan.
Ja, aber er hat ja auch auf Sheamus geguckt.
Ja, ich weiß.
Oh ja, hier, mein armer Freund. Aber Kai, wenn du mir hier schon so ein bisschen in meinen Monolog reinfällst, wie fandst du das Match?
Also ich fand die Spots spaßig. Ich fand aber auch viele schöne Spots bei. Ich mochte auch die Härte gerade gegen Ende im Ring, wo sie sich einfach mit der offenen Hand dann immer ins Gesicht geschlagen haben, wo du gemerkt hast, die zwei haben einfach Bock. So, die vertrauen sich, die kloppen sich jetzt die Dinger um die Ohren, die hauen auch mal fest dazu, weil die kennen sich, die sind Freunde. Das ist eine geile Sache. Ich weiß nicht mal, ob es das beste Match zwischen den beiden war. Weil eben, durch das, was du angesprochen hast, durch diese gewissen Spots, auch gerade mit wir prügeln uns in den Leinwänden, Wartezeit drin war. Mhm. Klar wurde es dann teilweise auch lustig überbrückt mit, weiß nicht, wir legen Sheamus da auf so eine Karre, also auf so einen,
stimmt,
auf so einen Koffer und schieben ihn damit wieder zum Ring. Ist natürlich irgendwie witzig, aber so ein bisschen knackiger hätte es halt schon sein können. Also gerade, weil es, also da merkt man auch erstmal, finde ich, wie groß dieser Thunderdome ist und wie weit diese Strecken dazwischen auch sind. Hatte trotzdem meinen Spaß damit. Und ich sag mal, mit 19 Minuten, also fast 20 Minuten, war das Ding okay. Da waren harte Sachen bei, die man jetzt für ein Fastlane-Event gar nicht auspacken müsste. Aber du hast gemerkt, die zwei haben Bock. Das ist für diese Fehde auch irgendwie ein wichtiges Match, weil es ja auch der Abschluss ist. Von daher, ich fand das vollkommen in Ordnung. Also ich hatte damit auch meinen Spaß. Also eigentlich mehr als in Ordnung. Fand das schon gut.
Ja. Chris?
Ich sehe es ähnlich. Also ich fand's gut. Ich fand's nicht sehr gut oder nur irgendwie okay oder so. Es war einfach gut. Es hat halt auch noch mal so die Geschichte von Drew McIntyre schön weitererzählt. Einfach, dass er, bevor er halt eben auf der größten Bühne, die überhaupt möglich ist, um den Titel antreten kann, dass er erstmal noch halt wirklich da eine Riesenschlacht gewinnen muss, um dann die Chance zu haben, quasi den Krieg zu beenden und sich seinen Titel wieder zu holen. Hat schon alles ganz gut gepasst. Ich mochte den Spot sehr gerne, wo er Sheamus da durch die TV-Bildschirme da geschmissen hat, wo die Explosion besser war als bei Revolution, meiner Meinung nach. Aber es ist auch nicht so schwer. Und dann halt auch, wie Sheamus sich revanchiert hat, wo er dann mit Drew eben schön durchs Kommentatorenpult gesprungen ist. Sie haben halt, das hat sich so durchgezogen und das hat mir Spaß gemacht. Der eine hat dem anderen so richtig eine verbraten und der andere wollte das dann auch toppen dann und hat noch einen draufgesetzt. Das war so ein bisschen wie bei Itchy und Scratchy, diese Szene, wo sie sich gegenseitig mit den Waffen immer überbieten.
Das ist ein ganz guter Vergleich. Also nicht Itchy und Scratchy, aber die Sache mit dem Überbieten. Sondern mir ist das schon mal Anfang aufgefallen, als die Kendo-Sticks zum Einsatz gekommen sind. Da hat ja erstmal Sheamus Drew McIntyre mit dem Kendo-Stick verprügelt und hat ihm ja dann den Kendo-Stick in den Mund gesteckt und hat ihn damit ein bisschen malträtiert. Und kurz Zeit später, als Drew McIntyre dann die Oberhand gewonnen hat, hat er ja den Kendo-Stick genommen und, naja, wir hatten schon Eye for an Eye, dann steckt man ihm halt den Kendo-Stick ins Auge und bohrt ihm da ein bisschen rum. Warum nicht? Und dieses Überbieten, das war ja auch schon die Geschichte innerhalb der ganzen Fehde. Ich fand, das war ein guter Abschluss. Man hat Sheamus hier auf jeden Fall nicht schlecht aussehen lassen. Ganz im Gegenteil, er hatte ja Drew McIntyre mehr als einmal hier an der Grenze zur Niederlage und Drew McIntyre hat sich da durchgebissen, sogar so stark, dass er am Ende fast nicht mehr jubeln konnte. Mann, Mann, Mann. Ja, auf jeden Fall Drew McIntyre gegen Bobby Lashley ist jetzt gesetzt für WrestleMania und das ist keine Überraschung, aber diese Match-Serie mit Sheamus hat mich, muss ich sagen, doch positiv überrascht. Also da haben wir zwar immer gesagt, das würden wir gerne sehen, aber ich finde, das ist auch gerade ein Sheamus wirklich als Gewinner rausgekommen, weil er sich als echtes Workhorse irgendwo gezeigt hat, oder Kai? Also ich habe das nicht erwartet, dass ein Sheamus noch mal einem so gut gefällt. Ich meine, hey, nach der League of Nations hat man doch gedacht, der wäre schon verbrannt.
Ja, aber wie gesagt, also der liefert jetzt ja gefühlt seit einem halben Jahr konstant ab. Ja. Egal, ob ihn gegen Riddle stellst, gegen Drew McIntyre, egal in welchen Matches, der hat irgendwie Bock. Das ist alles, das bringt alles eine gewisse Intensität mit, die auch hier wieder gezeigt hat. Also ich muss trotzdem sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich den irgendwie in einem Triple Threat im Main Event brauche bei Mania. Auch wenn das alleine von der Leistung her natürlich sicherlich verdient hätte. Aber da, wo sie ihn jetzt reingepackt haben, immer war das hier, die Matches gegen Keith Lee, die waren auch alle gut. Also von mir aus lassen gerne um den US-Title fehlen mit Matt Riddle. Das hat er schon bei SmackDown gezeigt, dass die Matches gut sind. Also ich hoffe jetzt nicht, dass man ihn wieder irgendwie fallen lässt, weil man sich denkt, ach ja, den verbindet man eh nur mit Drew McIntyre. Tschüss, das war's jetzt wieder.
Ich möchte übrigens Olaf noch hier kurz korrigieren, ja. Denn nach dem League of Nations-Ding, ja, die Fehde mit Cesaro war extrem geil.
Stimmt.
Gerade dieses letzte Match, was die beiden hatten beim SummerSlam damals, war großartig. Und da hat man schon alles gedacht, wow, Sheamus hat's richtig drauf. Und dann kam halt auch die geile Tag-Teams-Zeit, wo sie auch sehr, sehr geile Matches abgeliefert haben.
Ach ja, meine Schwarz-Weiß-Malerei lässt auch nicht durchgehen, ne?
Nee, weißt du, wer sagt, er ist der Wrestling-Elefant, ja? Dem wird das jetzt hier auch mal aufgezeigt hier, ne? Dass er nicht so einen langen Rüssel hat, wo?
So, machen wir weiter, weil wir haben danach ein Match, da waren wir uns nicht ganz sicher, wird das ein Match, wird das Cinematic, es ist irgendwie sowas dazwischen gewesen. Wir bekommen das Intergender-Match zwischen Alexa Bliss und Randy Orton. Randy Orton spuckt hier gleich schon bei seinem Entrance diese braune, schwarze Suppe. Und Alexa jetzt kompletter Dämonenmontur, noch ein bisschen mit der Schminkflinte bearbeitet worden irgendwo. Ein bisschen blasser und dafür mehr Farbe um die Augen. Und wir bekommen eine Ansammlung an Horrortropen irgendwie von dem herabfallenden Scheinwerfer, der per Gedankenkontrolle von Alexa irgendwie runtergeworfen worden ist. Alexa wirft nochmal den Feuerball, wie wir es ja auch schon in der Fehde gesehen haben, und dann eben ja zum Abschluss noch die der Fiend, der dann aus dem Boden kommt mit verkohlter Hand, und wir werden gleich noch über sein Redebüt hier sprechen. Aber grundsätzlich erstmal, Chris, das Match war ja kein richtiges Match, sondern Randy Orton hat die gute Alexa so ein bisschen gestalkt und ist im Prinzip von einem Moment zum nächsten irgendwie gehuscht. Wie hat dir das an sich gefallen, die ganze Präsentation hier?
Es war, obwohl es ja relativ kurz war, war es teilweise ein kleines bisschen langatmig, weil Randy erstmal irgendwie so gefühlt eine Viertelstunde brauchte, um zu reagieren dann auf alles. Aber an und für sich hat mir das ganz gut gefallen, dass sie ihn immer wieder in die Falle gelockt hat und er dann halt auch oft so ungestüm auf sie drauf wollte und sowas, ja. Und immer hat sie ihn irgendwie ausgetrickst, bis dann wirklich der Fiend kam. Ich muss sagen, ich fand diesen Move extrem geil, wo auf einmal die Scheinwerfer darunter gekommen sind. Ja? Und er auch noch so, willst du mich etwa umbringen? Ja, nach was sieht's denn aus die ganze Zeit, Randy? Ne?
Das fand ich aber auch sehr stark. Also der hätte nur sagen müssen, so, sag mal, haktet?
Ja, also, wirklich.
Merkst du noch was?
Das wäre mir fast auf den Kopf gefallen, du. Oh.
Besonders so, sag mal, Randy, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber du hast den Fiend angezündet, ne? Also lass mal die Kirche im Dorf, Kollege Schnürschuh. Das fand ich auch ganz gut. Also klar, über die Qualität der Effekte jetzt mit dem Feuerball kann man natürlich irgendwie nochmal streiten. Aber ich finde, für das, was es war, war es vollkommen in Ordnung. Ich mag es immer wieder, dass man hier ausnutzt, dass eben auch kein Live-Publikum da ist. Das gibt den Ganzen nochmal so eine andere Note. Das finde ich ganz gut. Und Alexa Bliss auch wieder das fantastisch verkauft mit ihrer Art.
Aber du darfst jetzt nicht ablenken, Kai, ne? Denn wir müssen jetzt mal darauf zu sprechen kommen. Wir haben beide gesagt, der Fiend kommt zurück. Ja, kriegen wir auch beide einen Punkt für. Ja.
Klar.
Damit ist es dann, jetzt schreibt der Stift nicht, 5-3.
Ei.
Aber du hast gesagt, es gibt ein RKO und ich habe gesagt, es gibt keinen.
Stimmt.
Das heißt, es ist nur noch 5-4. Ja, es spitzt sich zu. Du verspielst die Führung.
Ach, nix. Verlängerung mache ich das Ding klar. Aber ich würde das ansprechen. Fiend ist zurück. Ich habe sogar gesagt, er kommt quasi wie Kane aus der Mitte des Rings. War zwar keine Frage, aber ich habe trotzdem recht, weil ich sehr schlau bin, wie Shane, nicht wie Braun. Und die Maske des Fiend sieht schon nicht verkehrt aus, oder?
Schon okay, ja, aber ich fand seinen komischen Körperpanzer hässlich.
Ja, das ist das Problem. Ich finde die Handschuhe cool. Ich fand diesen Moment, wo diese angekokelte Hand, die ja auch so aussieht, als wäre sie angekokelt, die den Fuß greift von Randy Orton, fand ich gut. Ich finde auch die Maske ganz geil. Der Rest, weiß ich nicht, was ist denn das? Keine Ahnung.
Sieht aus wie so ein Käferkörper irgendwie, ne?
Ja, willkommen bei Kafka.
Aber ich sag mal so, wenn sie das jetzt eben für diese Fehde durchziehen mit dem Fiend, ja, mit diesem angekokelten, okay, aber danach bitte zu dem alten Fiend-Kostüm zurückkommen, denn das sieht einfach zu gut aus, um es nicht zu nutzen. Da stimmt halt alles dran, selbst einfach die verschiedenen Farben in seinem Outfit spielen gut miteinander. Deshalb bitte wieder dazu zurückkommen.
Ja, und die Hose, die lange Jacke und sowas, genau. Also das ist schon ganz gut. Ich kann mir auch vorstellen, dass, also jetzt nicht genauso, aber irgendwie nach der Fehde, weißt du, so, der Fiend schnippt einmal mit dem Finger, so vom Prinzip her, und dann hat er wieder seinen alten Look oder sowas.
Oder er schält sich selbst da raus. Du hast ja gerade schon den Vergleich mit dem Insekt irgendwie gehabt. Sowas könnte ich mir auch irgendwo vorstellen, dass man da noch mal so ein bisschen auf Special Effects zurückgreift. Ich finde das Outfit auch nicht cool. Also das war sehr underwhelming. Die Maske finde ich ganz gut, auch weil die sah ja wirklich so aus wie so geschmolzen. Die Maske
ist schon krass.
Das mit dem Auge,
die ist schon sehr gut.
Dahinter, wo das Auge halt auch geschmolzen aussieht, das war cool.
Ja, also da müssen wir schon sagen, die Maske ist schon richtig, richtig, richtig gut.
Ich musste aber auch da ein bisschen schmunzeln, weil beim mehrmaligen Anschauen habe ich mich so an Spaceballs erinnert gefühlt, an diesen Pizzatypen.
Pizza hat.
Genau. So mit dem ganzen Kram, der ihm da runtergelaufen ist. Wie beurteilt ihr jetzt hier das Comeback des Fiends? Ist das so gewesen, wie ihr euch das erhofft habt? Hat das Impact gehabt? Weil die Meinungen gehen da extrem auseinander. Und da muss man auch mal ganz klar sagen, wenn du sowas machst, auch als Wrestling-Promotion oder als Unterhaltungsprodukt im Allgemeinen, du weißt genau, dass das nicht jeder mögen wird. Also da WWE wird nicht sagen, ja klar, das müssen 100% unserer Hörer, unserer Zuseher müssen das jetzt lieben. Das wird man da nicht erwarten. Deswegen bin ich ganz überrascht, dass wir drei ja anscheinend relativ positiv hier sind, oder?
Also, gut, ich wollte nämlich auch direkt anfangen. Und zwar, was ich erstmal loben muss, ich find's gut, dass man sich die Zeit genommen hat. Weil der Fiend ist meiner Meinung nach schon ein großer Charakter. Und der ist auch in gewisser Art und Weise sicherlich auch ein Draw, weil er ein Spektakel ist. Ich finde es gut, dass man es wirklich geschafft hat, den so lange aus den Shows zu lassen. Weil wir hatten schon andere Momente, so mit CM Punk, Vertrag läuft aus und eine Woche später bin ich wieder da, hallo. Wo man irgendwie nicht diese gewisse Geduld bewiesen hat. Das hat man beim Fiend meiner Meinung nach sehr gut gemacht. Ich finde auch schön, dass man das weiterhin aufgreift. Man hat es konstant erzählt. Es war natürlich nicht alles perfekt und manches wirkt auch natürlich gestreckt irgendwie. Und nicht jedes Segment mit Randy Orton und Alexa Bliss war jetzt fantastisch. Und so, wir haben uns ja auch über dieses ich spuck schwarze Galle irgendwie lustig gemacht. Aber ich finde trotzdem, du hast da einen ganz klaren roten Faden drin. Da wurden Sachen wieder aufgegriffen. Das Match für Mania wird jetzt ganz klar aufgebaut. Und das ist eine Art Long-Term-Booking, die man sonst nicht hat. Und darüber freue ich mich erstmal. Und ich finde es geil, dass man den Fiend jetzt wieder zurückgeholt hat, mit dieser Darstellung, dass man dieses Wir haben den Verbrannt wieder aufgreift, dass man es im Outfit aufgreift. Also ich bin bei euch, die Handschuhe sehen krass aus, die Maske finde ich wirklich überragend. Also muss ich auch mal vorstellen, ich glaube, so wie halt damals Kinder Angst vorm Kane hatten, als er debütiert ist, so weiß ich nicht, würde ich jetzt mit 10 Jahren vorm Fernseher sitzen, da kommt halt so ein Moped aus dem Regen, ne? Da hätte ich schon Schiss. Also, ich finde, hat man sehr viel gut gemacht, was WWE sonst in anderen Fäden nicht so gut löst. Und deswegen bin ich erstmal prinzipiell begeistert.
Okay. Chris.
Also begeistert war ich jetzt nicht von diesem Segment. Also ja, Long-Term-Booking, alles okay, Fiend wieder da. War auch eigentlich recht cool, wie es dann war, obwohl man sich das ja eigentlich schon denken konnte. Wir sind ja jetzt auch nicht
doof.
Wir haben auch, glaube ich, in der Preview gesagt, wahrscheinlich kommt er dann irgendwie durch den Ring oder so. Aber das ist ja auch vollkommen okay. Ich meine, wo soll er sonst herkommen dann? ich fand das ganze Alexa Bliss, Randy Orton Segment jetzt nicht großartig. Ich fand's aber unterhaltsam und es hat seinen Zweck voll und ganz erfüllt. Der Fiend ist wieder da, hat Randy Orton geschockt, weil der scheint anscheinend auch so ein bisschen doof zu sein wie Braun Strowman. Und wird wahrscheinlich spaßig bei WrestleMania.
Da werden wir auf jeden Fall ein anderes Match sehen, da bin ich mir sehr sicher, das war da kein normales.
Ich hoffe nur, es wird nicht so ein scheiß Cinematic-Ding.
Werden wir sehen. Alles ist möglich in der heutigen Zeit. Mal gucken. Ich sag, alles ist besser als Würmer, die per Projektor irgendwie auf die Ringmatte gebracht werden.
Das habe ich live gesehen damals. Da dachte ich mir auch, das ist jetzt nicht euer Ernst.
Deswegen, also lieber Cinematic als Würmer, auf jeden Fall, in meinen Augen. Wir haben noch gar nicht erklärt, wie es dann ausgegangen ist. Also der Fiend kam dann hoch. Es gab ja noch die Feuerfontäne. Dann kam er da eben hoch. Randy Orton war buff. Alexa springt tatsächlich einen Dropkick in den Rücken von Randy Orton und dann fällt Randy Orton quasi in die Arme vom Fiend. Es gibt Sister Abigail und tatsächlich ja dann auch den Pin. Und der Pin wird auch durchgezählt von Alexa Bliss. 1, 2, 3. Und das Ding ist dann hier gelaufen. Alexa setzt sich ja dann auf Randy Orton. Auch ein bisschen lasziv, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Also da sind Assoziationen auf jeden Fall da.
Fand's ja ganz geil, hast du gesagt, ne?
Ja. Genau. kommen wir zum Main Event, zum finalen Match des Kampfabends. Wir bekommen hier das Match um die WWE Universal Championship zwischen Roman Reigns, begleitet von Paul Heyman und Daniel Bryan. Und wir haben natürlich den Special Ringside Enforcer, den guten Edge, dabei. Und ganz spannend, wir haben ja im Match of the Week noch das Match der beiden, also von Daniel Bryan und Roman Reigns, von Fastlane 2015 besprochen. Und wenn man die beiden Kämpfe so ein bisschen miteinander vergleicht, das sind viele Parallelen gewesen, nur dass es heutzutage viel, viel geiler wirkt, weil Roman Reigns klar positioniert ist und weil Daniel Bryan klar positioniert ist. Damals war es ja so, dass Roman Reigns Richtung WrestleMania geht und trotzdem ausgebuht worden ist und Daniel Bryan der absolute Hero gewesen ist und man hat sich dadurch auch erhofft, dass ein Roman Reigns an Format noch mal gewinnt und einfach an Ansehen noch mal bei den Fans gewinnt, dass man ihn gegen Brock Lesnar sehen möchte. Hier war es eine ganz andere Geschichte, aber trotzdem waren die Aktionen waren teilweise da und das hat mir echt gut gefallen. Also mir hat der Kampf generell sehr, sehr gut gefallen und hier war natürlich die Geschichte dahinter. Daniel Bryan ist der bessere Wrestler. Roman Reigns ist der Brawler, ist das Kraftpaket. Aber wenn ein Daniel Bryan Roman Reigns in die Finger kriegen könnte, dann wäre das quasi auch eine Chance, wie er hier Roman Reigns zur Aufgabe zwingen könnte. Und Chris, das hat sich ja eigentlich auch durch das gesamte Match irgendwo gezogen, oder?
Absolut, ich habe das geliebt. Also ich habe mir auch gestern vor dem Pay-Per-View tatsächlich noch das 2015er Match angeguckt und fand das sehr, sehr gut. Da war ein bisschen, das war ein bisschen flotter, weil du da andere Rollen hattest, die sie gespielt haben. Und aber hier das hier hatte für mich noch besseres Character Work einfach.
Ja.
Ich habe das also beim Wrestling Match ist ja immer die Gefahr, es fängt gut an und dann ist es hinterher so zerfahren und du wirst enttäuscht. Aber hier wusste ich irgendwie schon in den ersten Minuten, das wird mir richtig Spaß machen. Alleine, wie Daniel Bryan seine Schnelligkeit und seine Grappling-Fähigkeiten ausgespielt hat und dann immer dieses Grinsen von ihm, so nach dem Motto, du kannst 3 Meter größer sein als ich, Alter, ich bin halt der bessere Wrestler von uns beiden. Dadurch war halt auch einfach direkt diese Intensität da. Obwohl Daniel Bryan halt so ein Pimpf ist verglichen zu Roman, wusstest du, der wird seine Chance haben. Und ich habe ja schon mal in irgendwelchen Podcasts gesagt, es gibt keinen Wrestler, der es so gut hinkriegt, dass du an ihn glaubst, dass du an dieses Wunder glaubst. Und hier haben sie das halt wirklich fantastisch umgesetzt. Auch als dann Roman einmal die Überhand hatte, hat er das ja auch relativ lange gehalten. Aber diese Hope-Spots waren immer so gut, die Bryan hatte, von beiden fantastisch verkauft. Und einfach so eine realistische Offensive von Bryan, dass du halt wirklich wieder daran glaubst, dass er da durchkommen kann. Und dann hinterher wurde es ja dann auch noch mal ausgeglichener zwischen den beiden. Es ging ein bisschen drunter und drüber, kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu. Da hat alles gepasst. Also es ist kein perfektes Match, natürlich nicht. Aber es ist meiner Meinung nach mit Abstand das beste Match des Abends gewesen.
Ja.
Und verspricht hinsichtlich WrestleMania auch einiges. Da kommen wir ja wahrscheinlich auch gleich noch zu. Aber ich will dir jetzt hier nichts vorwegnehmen, Olfi.
Über das Finish werden wir gleich natürlich noch lang und breit sprechen, so wie sich das gehört. Aber gerade diese Sache mit, dass Daniel Bryan ja auch so eine Schwachstelle dann irgendwann gefunden hat. Anfangs war Roman Reigns ja da durchaus dann dominant. Es gab ja auch so eine Szene, wo Daniel Bryan im Crossbody rausgesprungen ist. Roman Reigns hat versucht, ihn aufzufangen. Das hat nicht so recht geklappt. Und hat dann aber immer vom Boden hochgezogen und wurde dann aber selber in den Ringpfosten geschickt, was ich dann sagen will, auch teilweise die Aktionen nicht 100% sauber, aber dann auch geil gerettet, weil die beiden können es halt einfach. Und dann gab es nämlich diesen, wieder zurück im Ring, gab es ja dann diesen Knee-Drop quasi auf den Arm von Roman Reigns, der sich im Seil abgestützt hat. Und das war für mich eigentlich dieser Augenblick, wo man das Gefühl gehabt hat, so, oh, okay, Roman Reigns, das ist jetzt die Schwachstelle und die bearbeitet Daniel Bryan an der Stelle. Kai, wie ging das dir hier mit der Geschichte? Weil der Yes-Lock, der sollte ja mehrfach angesetzt werden und Roman Reigns sollte ihn ja auch immer wieder auf verschiedene Art und Weise kontern teilweise.
Ich mochte einfach, dass du dadurch halt gemerkt hast, wie auch schon gesagt hat, Roman ist zwar körperlich überlegen, aber so ein bisschen von der Technik her oder von der Ringschleue ist dann Daniel Bryan schon eher vorne. Und der dann irgendwie immer seine Chancen genutzt hat und irgendwie gemerkt hat, okay, der Yes-Lock, ich muss ihn irgendwie durchbringen, es dann irgendwie nicht klappt und dann versucht, okay, wie kann ich irgendwie Roman so bearbeiten, dass ich eher den Yes-Lock durchbringen kann? Und dann werden dann eben die entsprechenden Körperteile, wie zum Beispiel durch diesen Knee-Drop, wo ich auch erst dachte, er springt den gegen den Kopf, so wie er es, glaube ich, auch einmal draußen gemacht hat, den dann gegen den Arm springt, wo du merkst, ah, okay, da ist jetzt eine ganz klare Zielscheibe, das will Daniel Bryan damit erreichen und das mag ich, weil dir dann eben nochmal diese Geschichte weiterhin erzählt wurde. Also es hat halt genau zu den Charakteren gepasst, es hat zu den, auch besonders zu der Promo gepasst, mit diesem, ja, bevor ich irgendwie tappe oder sowas, sterbe ich lieber im Ring. Und wo dann Bryan meinte so, ja, das sagen sie alle, bis sie halt das erste Mal tappen. Also ich fand das alles sehr rund vom Storytelling her und mir hat auch die Darstellung von Bryan sehr gut gefallen. Und um jetzt also so ein bisschen was vorzugreifen, was das Match auf jeden Fall geschafft hat, was ich noch in der Preview angesprochen habe, wo ich meinte, ja, ich weiß nicht, Triple Threat ist schon irgendwie doof, weil Edge hat den Rumble gewonnen und das wird so ein bisschen Rumble-Sieg entwerten. Ich hab Bock auf ein Triple Threat-Match. Also ich habe da sehr viel Bock drauf.
Können wir weil da kurz drüber reden? Wir sind uns einig, dass es eins geben wird, oder?
Ja.
Ich gehe stark von aus, weil also du musst es machen.
Okay, dann kriege ich nämlich einen Punkt.
Aber es gab kein Spear.
Nee, pass auf, wir haben ja gesagt, wird Edge für jemanden Partei ergreifen, ja? Und da haben wir gesagt, hast du gesagt, wahrscheinlich ein Spear an Jay oder Jimmy Uso? Ich habe gesagt, wahrscheinlich ein Spear an Brian, also dass er für Roman Partei ergreift. Ja? Und für wen hat er Partei ergriffen? Wer für beide. Konnte es sagen?
Ja. Ja, er hat beide geschlagen. Hat
Brian eigentlich mehr abgekriegt, aber gut. Ich gebe mir den Punkt jetzt nicht. Ja.
Weil du ein Gönner bist.
Weil ich ein Gönner bin, weil ich nicht will, dass Schalke schon wieder verliert.
Und weil du nicht schummelst.
Aber ihr habt die Führung mal wieder vergeigt. 5-5 geht es aus zwischen uns beiden.
Damit kann ich leben. Das ist brüderlich geteilt.
Oh. Die Brothers of Destruction teilen sich den Sieg.
Ja.
Genau.
Das ist doch schön und versöhnlich.
Aber um nochmal hier aufs Match zurückzukommen, bevor der Blödsinn kommt. Ich mochte es auch, wie Daniel Bryan hier dann immer näher an den Yes-Lock rangekommen ist. Also er hat sich ja wirklich da rangearbeitet, wo wir dann gesehen haben, erstmal kontert er dann Powerbomb und Hurricane Rana, dann gibt's die Yes-Kicks, danach die Stomps und Roman ist da dann wirklich am Boden. Da gibt's den ersten Yes-Lock und Daniel Bryan hat sogar genug Möglichkeiten und Fähigkeiten, quasi durchzurollen und Roman Reigns nochmal in der Mitte des Rings zu positionieren. Und Chris, da gab's dann noch einen Moment, wo ich wirklich auch an dieses alte Match denken musste, weil da gibt's diesen Augenblick, wo Reigns einfach aus dem Yes-Lock rauspowert und Daniel Bryan per Ground and Pound mit Vorarms einfach von oben herab einfach auf ihn eindrischt und dann eben dann hier in dem Match dann per Powerbomb abfertigt. Und ich mochte diesen Kontrast, dass er auch gar nicht versucht, irgendwie Technik oder sonst irgendwas anzusetzen, sondern einfach, der wühlt sich ja da mehr oder weniger raus und möppt einfach von oben auf Daniel Bryan ein. Und das fand ich einen coolen Moment. Das fand ich damals schon cool, ich fand es jetzt auch wieder gut.
Ja, es hat einfach wirklich gepasst. Also, wie sie beide ihre Stile halt reinbringen und gegenseitig so schön ergänzen können. Wie sie das Beste auseinander rausholen. Und das auch ein Roman Reigns, der ja jetzt nicht einfach nur stark ist, das wissen wir ja auch. Sich dann halt auch so ein bisschen darauf beschränkt, dass er einfach das Powerhouse ist dabei in dieser Paarung. Das war schon cool. Und das hat halt auch einfach zu beiden, zum jeweiligen Charakter immer gepasst. Und diese Schläge auf Brian fand ich super. Was ich auch geliebt habe, als er den Yes-Lock angesetzt hat und merkte, okay, der tappt nicht. Ich hau dem jetzt noch ein paar Mal richtig in die Fresse einfach dabei und setz den dann wieder an.
Genau. Stimmt. Das war nach dem Ref-Bump schon, muss man dazu
richtig,
sagen.
Richtig, das war nach dem Ref-Bump,
ja. Da muss man auch sagen, also ganz kurz, um der Vollständigkeit halber hier Genüge zu tun, es sollte dann von Roman Reigns im Verlauf den Spear geben. Daniel Bryan stand in der Ringecke. Roman Reigns kam angestürmt, Daniel Bryan verpasst ihm einen Kick. Roman Reigns taumelt nach hinten, so ein bisschen gegen den Ringrichter, aber noch nicht so, dass er ihn umhaut. Das übernimmt dann Daniel Bryan, der mit dem Knie angeflogen kommt und den Ref hier umhaut. Im Nachgang gibt's den Spear von Roman Reigns. Edge sieht, oh mein Gott, der Ref, oh mein Gott, das ist ein Pin. Und dann muss er eben in den Ring als Outside Enforcer hier und zählt dann aber nur ein Zwei-Count. Es gibt Diskussionen zwischen Edge und Roman Reigns. Das heißt, da ist schon mal die Spannung da, auch die Spannung, die wir erwartet haben. Und dann kommt genau das, was du gerade gesagt hast. Daniel Bryan gewinnt wieder die Oberhand mit dem Yes-Lock, merkt, dass Roman Reigns hier eben noch Kraft hat und verpasst ihm dann links und rechts einfach ein paar Crossfaces. Und dann kommt ja der Augenblick, wo Jey Uso eingreift und erstmal Edge einen super Kick verpasst, der ja quasi auf dem Bauch lag hier und geschaut hat, was mit Roman Reigns los ist, der im Yes-Lock war. Und danach gibt's einen Superkick gegen Daniel Bryan. Es gibt ein bisschen hin und her, vor allem dann auch einen Daniel Bryan, der Jey Uso hier per Knie abfertigt. Und dann kommt auch der Stuhl ins Spiel. Und Kai, ich finde, wenn der Stuhl ins Spiel kommt, dann wird's interessant, weil eigentlich ist ein Daniel Bryan ja nicht so dafür bekannt, dass er hier den Stuhl einsetzen würde als guter Junge. Aber ich mochte diesen Augenblick, wo er dann überlegt hat, er hat diesen Stuhl gehabt und so, auf dem blutenden Mund übrigens, also auch da kleine Verletzung, die sich zugezogen hat, wo er dann Richtung WrestleMania guckt und wo du genau in seinem Gesicht ablesen konntest, so, eigentlich mache ich das nicht, ne? Ah, fuck, ich will zu WrestleMania und ich habe jetzt einen Vorteil damit. Und diesen Gewissenskonflikt, den sie dargestellt haben, den mochte ich sehr gern.
Das Schöne dabei auch war, dass es nicht heelisch gewirkt hat. Also es war jetzt nicht so, dass, oh, das ist jetzt auf einmal der böse Daniel Bryan oder sowas, sondern es war komplett nachvollziehbar. Und du würdest dir auch denken, ja, jetzt mach es. Also nutz deine Chance. Und das mochte ich dabei auch irgendwie.
Ja, also ja. So richtig, klar, das war nicht richtig chilisch, aber es war ja schon so ein bisschen, man hat diese Verzweiflung so ein bisschen gesehen. Ne?
Er war halt opportunistisch.
Genau.
Aber nicht chilisch. Also genau. Ich finde diese Unterscheidung ganz wichtig.
Richtig.
Dass du eben. Ja.
Sorry, ich will dich nicht unterbrechen, Schatz.
Nee, also.
Wir teilen uns ja schon die Punkte. Ne?
Genau.
Ich wollte sagen, das ist gut, dass du das sagst, dass es nicht heelisch ist, denn heelisch fand ich hinterher was ganz anderes. Nämlich, wie Edge dann so auf einmal so aus der Rolle gebrochen ist, die er in den letzten Wochen auch immer, die er gespielt hat und wo immer mehr zum Vorschein kam, halt, er findet so ein paar Sachen überhaupt nicht gut, die da laufen. Und ja. Er will verdammt nochmal das Spotlight auf sich haben, denn das ist sein WrestleMania-Spot, den er da hat.
Das ist genau das. Das sagt er ja auch. Also es gibt ja dann erstmal diesen Schlag, der Schlag von Daniel Bryan, der geht ja daneben und er trifft ja Edge und der ist ja dann erstmal am Boden und es gibt den Yes-Lock und dann auch ganz wichtig, Roman Reigns tappt ja. Also der liegt, ist ja ewig lang da drin und er ist ja dann quasi schon halb auf dem Weg ins Traumland oder so.
Was sehr geil gesellt war übrigens, ne? Also absolut. Das sah richtig gut aus.
Auch gut gefilmt. Auch gut gefilmt. Über die Schulter von Paul Heyman irgendwo, also richtig geil und gut verkauft und auch, dass er hat ja auch nicht panisch getappt, sondern er hat ja schon super lange durchgehalten, aber mit letzter Kraft tappt er dann eben doch. Und man könnte mal jetzt ja glauben, dass Edge eigentlich seiner Rolle hier als Special Enforcer ja nachkommen müsste und das Match abbricht, aber stattdessen handelt er ja egoistisch in dem Augenblick und er schlägt Daniel Bryan mit dem Stuhl nieder, schlägt dann auch Roman Reigns nieder, aber dann auch ein zweites Mal nochmal auf Daniel Bryan. Und am Ende ist es dann eben ein Edge, der hier wutentbrannt den Ring verlässt, sagt, ich habe es mir aufgeschrieben, this is mine, also das ist mein Main Event hier, das ist nicht die Daniel Bryan Story, sondern das ist die Edge Story, die wir hier haben. Verlässt den Ring.
Das passt ja auch so gut zu dem, was er bei SmackDown gesagt hat. Er hat ja schon zu Daniel Bryan gesagt, so hey, ich respektiere dich, Junge, aber was ich überhaupt nicht respektiere, wie du dich hier reingewieselt hast in die ganze Angelegenheit.
Ja.
Weil er halt wirklich das Scheinwerferlicht auf sich haben möchte. Und da kommt halt auch wieder so ein bisschen von dem alten Edge raus. Und wie sie das jetzt über Wochen aufgebaut haben, muss man sagen, war wirklich sehr, sehr gut.
Ja, und ich habe auch genau das gedacht danach, also was Kai gerade eben schon gesagt hat, das muss jetzt ein Triple Threat werden. Und das Spannende ist, jeder dieser drei Wrestler hat jetzt irgendwo so ein Motiv, was ihn begleitet hat. Roman Reigns will weiterhin der Head of the Table bleiben, der will einfach seinen Titel behalten, verteidigen. Daniel Bryan, für ihn ist vielleicht die letzte WrestleMania. Und Edge, der eben hier sein Comeback hat, der will noch mal diesen Moment haben, auf den er so lange hingearbeitet hat. Die Karriere war fast vorbei. Und ich sag's, wie es ist. Ich habe vorher drauf getippt, dass wir einen One-on-One zwischen Roman Reigns und Edge bekommen. Aber ich finde den Aufbau, den man jetzt hier gemacht hat, richtig gut. Und ich habe auf dieses Triple Threat richtig Lust bekommen, weil mir alle drei Charaktere hier am Herzen liegen. Das muss ich mal ganz klar hier sagen. Ich finde die alle gut aufgebaut, da ist alle eine Geschichte hinter, überall eine Geschichte hinter, nicht alle eine Geschichte hinter, das ist kein gutes Deutsch. Und das Braun macht Strowman. Mir Spaß.
Ich finde aber auch, also das Ding hier, dieses Triple Threat Match, das ist auch das Main Event. Also ja. Egal, ob es jetzt 1, 2, 3 oder 18 Nächte gibt und Co-Main Event und schieß mich tot, das Ding ist das WrestleMania Main Event, finde ich.
Ja, gebe ich dir recht. Also Bobby Lashley, Drew McIntyre wird gewiss ein ganz gutes Match und alles und ist auch wieder ein Heavyweight Clash, der dazugehört. Aber sie haben beide meiner Meinung nach nicht das Standing, was diese drei Leute da haben und das auch noch mal in den letzten Wochen einfach bestätigt haben, warum sie auch davor schon so ein größeres Standing hatten. Wir hatten ja schon in der Preview drüber geredet. Ich war ja fest von überzeugt schon, dass es ein Triple Threat Match wird und du hast so ein bisschen gezweifelt, ne?
Genau.
Aber jetzt bist du auch heiß drauf und sagst auch, dass es eigentlich nicht anders kommen darf, oder? Also
ja,
wenn man
absolut.
Jetzt Bryan fallen lassen würde für das One-on-One, das wäre ja komplett verschenktes Potenzial.
Also ja. Was der Kollege Herr Flöter hier noch eingebracht hat, war ja, dass man auch sowas machen könnte wie bei WrestleMania 10. Man macht ein Match Roman gegen Edge und dann der Sieger tritt dann gegen Daniel Bryan an. Das will ich aber auch nicht haben.
Nee, ich will die drei gegeneinander. Die haben Story zusammen. Jetzt gerade noch mal durch dieses Match auch, wo jetzt auch ein Bryan sagen kann, hier, du hast getappt. Edge, du hast mich betrogen. So, wir klären das jetzt zu dritt bei Mania.
Ja.
Und das will ich auch genauso sehen.
Ich sag mal so, Triple Threat bei Mania, da fehlt sehr oft irgendwie was. man hat eigentlich, also so geht es mir zumindest immer, ich habe lieber ein One-on-One um den Titel, was vernünftig aufgebaut ist. Bei einem Triple Threat, das kann cool sein, sind oft auch sehr gute Matches, aber es fehlt storytechnisch sehr oft etwas. Und also, dass es so hinhaut bei einem Triple Threat, das hatte man bei WrestleMania 30 vielleicht, wo sich Daniel Bryan nochmal den Spot erkämpfen musste. Und bei WrestleMania 20 mit Benoit Michaels Triple H. Aber sonst war sehr oft nicht dieses richtige Big Match Feeling, diese Intensität, um den Titel zu spüren. Und das ist hier auf jeden Fall. Und deshalb, Kai, du hast absolut recht. Das muss das letzte Match an diesem WrestleMania-Wochenende sein.
Bin gespannt, ob es das wird und ob es das dann auch wirklich so gut wird, wie wir uns das alle hoffen. Aber damit geht dann auf jeden Fall Fastlane hier zu Ende. Wir haben einen feiernden Roman Reigns, einen Daniel Bryan, der am Boden ist, und einen Edge, der Backstage irgendwie vor sich hinknurrt. Ja. Wie war Fastlane für euch? Wir brauchen eine Bananenwertung. Chris, du zuerst.
Och, nee. ein schwieriger Pay-Per-View. Also ich glaube, ich habe, ich war von Revolution AEW, war ich ziemlich enttäuscht. Da hatte ich ja vier von acht Bananen gegeben, relativ streng. Ich muss sagen, auch wenn das hier wahrscheinlich wrestlerisch nicht der bessere Pay-Per-View war, hat er mich dann an gewissen Stellen aber dann doch mehr mitgerissen. Das war mein Problem bei Revolution, es hat mich kaum mitgerissen an irgendwelchen Stellen. Und deshalb sage ich ganz subjektiv, dafür kann man mich auch gerne in den Kommentaren dann runtermachen, ich sage, es sind 4,5 Bananen.
Kai?
Ich habe jetzt überlegt, weil das letzte Match hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, ne? Und wenn du es allein nur anhand der Matchzeit aufwiegst, macht ja das Match gefühlt schon irgendwie die erste Hälfte wieder gut. Trotzdem ist es irgendwie ein Match und das andere waren dann 4 Matches. Und ich hatte wirklich mit der ersten Hälfte wenig bis gar keinen Spaß. Das fand ich über weite Strecken nicht gut. Also dieses, also gerade das Tag-Team-Match, das IC-Match, hat mir das Finish gar nicht gefallen. Strowman Elias war auch dumm.
Woran lag das wohl?
Genau. Also dazu kommt halt, Rollins gegen Nakamura war einfach okay. Drew Sheamus war gut. Aber also, ich gebe eine 4. 4 von 8. Weil, also ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dem Main-Event. Ich mag die Geschichte um den Fiend. Das No-Holds-Barred-Match war auch gut, aber so, wenn man es einfach im großen Ganzen betrachtet, ist es für mich nicht mehr als 4 von 8.
Also ich habe auch mal jetzt vor dem Podcast so ein bisschen auf unserem Discord-Server rumgefragt, so sag mal, wie viel Bananen bekommt das Ding, und es schwankt auch da zwischen 3 ist einer dabei und ansonsten sind es 4 bis 5, und ich glaube, das ist auch eine ganz faire Bewertung von der Sache. Ich bin eher bei Chris, weil ich stelle hier diese emotionalen Momente ein bisschen höher irgendwie in meiner Prioritätenliste als das, was mich da nicht so abgeholt hat. Das kann ich dann besser ausblenden. Aber ich fand die letzten 3 Matches sehr unterhaltsam, und das ist überall was ich irgendwie mitnehme. Also Sheamus gegen Drew hat mir Spaß gemacht. Randy Orton gegen Alexa Bliss war einfach so trashig, dass ich das auf jeden Fall auch irgendwie im Gedächtnis behalten werde. Und dem Main Event, ich sag's ganz ehrlich, also wenn wir Ende des Jahres über Matches of the Year bei WWE sprechen, dann könnte das da mitsprechen.
Jo, das war.
Und deswegen gebe ich da, wie Chris auch, eine 4,5. Und muss sagen, dafür, dass es Fastlane gewesen ist, hat man hier ein paar Storylines vorangebracht. Man hat aber auch ein paar gute Matches abgeliefert. Und das habe ich zwar erhofft, also ich habe auch gehofft, dass gerade der Main Event gut wird, aber der hat tatsächlich meine Erwartungen noch ein ganzes Stück übertroffen. Insofern gebe ich da eine 4,5. Und ich fand auch zum Beispiel das SC-Title-Match als Angle, schöne Grüße an Kai.
Und an Jason Jordan.
An Jason Jordan auch, mit Kusshand. Fand ich dann eben auch recht annehmbar und konnte man eben auch in meinen Augen durchaus so machen. Ja, damit sind wir durch. Und hier im Programm geht's ja dann auch schon am Sonntag weiter. Erstmal da mit Raw vs. SmackDown. Da besprechen Kai und ich dann noch mal den Weg, den jetzt WWE gehen wird. Und wahrscheinlich können wir dann auch ein bisschen handfester schon darüber spekulieren, wie dann WrestleMania aussehen wird. Und wenn ihr natürlich mehr von uns haben möchtet, dann wisst ihr, ist natürlich Patreon und Steady der Weg, den ihr da gehen könnt.
Und OnlyFans.
Genau, und OnlyFans. da haben wir diese Woche No Host Bart im Repertoire. Wir haben einen Fokus, da sprechen Shaggy und ich darüber, was bei der letzten Episode von WCW Nitro so Backstage passiert ist. Also keine klassische Review, sondern so ein bisschen Behind the Scenes haben wir da Infos zusammengetragen. Das wird eine interessante Geschichte. Wir haben das Match of the Week. Da werden wir, also werde ich mit der guten Melanie Gray zusammen über das Match zwischen Thunder Rosa und Dr. Britt Baker von AEW Dynamite sprechen. Also einiges, was es da für euch zu hören gibt. Wenn ihr mögt, schaut da gern vorbei und unterstützt uns da. Ich muss natürlich wie immer fragen, Chris, möchtest du noch was zum Abschluss sagen?
Ich find's eigentlich nur beeindruckend, wie Kai seine Führung da vergeben hat. Dass er das nicht über die Zeit bringen konnte.
Kai, möchtest du noch was entgegensetzen?
Nö.
Okay. Gut, dann lasse ich an der Stelle so stehen. Ich sage wie immer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.